NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Bestürzung, Fassungslosigkeit und Entsetzen hat der Mord an der 85 Jahre alten Pariser Jüdin Mireille Knoll ausgelöst. Einer der beiden Hauptverdächtigen, der 28 Jahre alte Yassine M., wohnte in einer Nachbarwohnung. Er war dort aufgewachsen. Der arabische Junge von nebenan, der sich mit kleinen Hilfsdiensten bei der seit Jahren unter Parkinson leidenden Rentnerin verdient gemacht hatte. So beschrieb es der Sohn Daniel Knoll. Seine Mutter habe mit allen im Haus Kontakt gepflegt. Sie gab die Beziehung zu Yassine auch nicht auf, als dieser eine 12-Jährige sexuell so sehr belästigt hatte, dass er ins Gefängnis kam. Wie kommt jemand dazu, eine bettlägerige alte Frau zu ermorden? Bisher gab es nur sehr fragmentarische Antworten auf diese Frage. Sehr früh äußerte die Staatsanwaltschaft, es handele sich um eine antisemitische Straftat. Yassine M. soll bei dem Überfall Allahu Akbar gebrüllt haben, Gott ist groß. Die Tat erinnert an so viele Taten des vergangenen Jahres. Sarah Halimi, die im April 2017 ebenfalls von einem jungen muslimischen Nachbarn in ihrer Wohnung ermordet wurde, das Ehepaar Pinto, das im September zu Hause überfallen, gefesselt und geschlagen wurde, um Geld zu erpressen, jüdische Kinder, die auf dem Schulweg verprügelt und schwer verletzt wurden. 11 Menschen wurden in den vergangenen 12 Jahren in Frankreich ermordet, weil sie jüdisch waren. Welche Rolle spielte Antisemitismus bei dem Mord an Mireille Knoll? Meine Kollegin Barbara Kostolnik hat versucht, Neues von der Staatsanwaltschaft zu erfahren. Weiß man jetzt mehr, Frau Kostolnik?
Es ist so, dass sich die beiden Tatverdächtigen, die man ja sehr schnell auch festgenommen hat, gegenseitig beschuldigen. Und der eine, das haben Sie ja auch gerade gesagt, sagt, der andere hätte eben Allahu Akbar gerufen und hätte sich antisemitisch geäußert. Die Staatsanwaltschaft ist dran, die Ermittlungsrichter sind dran und es wird auch dieses antisemitische Motiv in den Vordergrund gerückt. Das ist eine neue Entwicklung in Frankreich jetzt.
Es gab ja verschiedene Verbrechen gegen Juden, die mit der Vorstellung zu tun hatten, Juden sind reich, da ist viel zu holen. Ist Raub im Spiel?
Auch in diese Richtung wird ermittelt, weil auch der eine Verdächtige eben sagt, die ist ja eben eine Jüdin, das heißt, die haben Geld. Und diese Vorfälle, dass eben mit diesen Stereotypen gearbeitet wird, dass Menschen überfallen werden, jüdische Menschen überfallen werden, unter der Prämisse, ja, die sind Juden, die sind reich, bei denen ist was zu holen. Das gab es in der Vergangenheit schon öfter. Und im Fall von Mireille Knoll war es wohl auch so, dass da versucht wurde, was zu stehlen. Nur ist es so, diese Frau, 85 Jahre alt, hat in einer Sozialwohnung gelebt und die war eben nicht reich und die lebte seit 40 Jahren da und das wusste auch einer dieser mutmaßlichen Täter. Deswegen ist es umso unverständlicher, dass jetzt dieser antisemitische Raubmord, wenn er denn einer war, so stattgefunden hat.
Es ist ja diesmal genau andersrum wie bei Sarah Halimi vor einem Jahr, wo man von vornherein viel wusste über die Tat und das Motiv und die Staatsanwaltschaft 5 Monate brauchte, bis sie deutlich sagte, dass es eine antisemitische Tat war. Woran liegt es, dass das diesmal ganz schnell ging?
Der Präsident hat das so gesagt, Mireille Knoll wurde ermordet, weil sie Jüdin war. Der Innenminister hat gesagt, es kann nicht sein, dass in Frankreich Menschen umgebracht werden, weil sie Juden sind. Also die Politik hat sehr, sehr viel schneller reagiert als im Fall von Sarah Halimi. Der Fall Sarah Halimi, muss man auch sagen, hat im Wahlkampf, im französischen Präsidentschaftswahlkampf stattgefunden. Das hat kaum eine Zeitung darüber berichtet. Auch das ist jetzt anders. Im Fall von Mireille Knoll waren die Zeitungen voll, die Fernsehsender sind sofort angesprungen. Es war ein großes Thema und Frankreich reagiert jetzt tatsächlich ein bisschen anders, was, glaube ich, auch mit diesem neuen Präsidenten zu tun hat, dass dem Laizität sehr, sehr wichtig ist. Und das bedeutet für Macron, dass eben alle gleich behandelt werden, dass keine Menschen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit benachteiligt werden und keine bevorzugt werden. Und das ist von einer großen Bedeutung für Emmanuel Macron.
Sie waren, Frau Kostolnik, bei dem Trauermarsch in der vergangenen Woche. Wie nehmen Sie jetzt das Klima in Frankreich wahr? Hat sich etwas verändert? Lange Zeit fühlten sich ja Juden wirklich ziemlich allein gelassen.
Ich bin so, muss ich sagen, mit einem etwas mulmigen Gefühl zu diesem Gedenkmarsch gegangen. Zum einen ist man ja da tatsächlich eine Zielscheibe. Es kann einfach nicht gesichert werden. Man läuft da durch die Straßen und es sind natürlich auch sehr viele jüdische Mitbürger auf die Straße gegangen und haben Mireille Knoll gedacht. Ich fand es wirklich beeindruckend, dass so viele Menschen gekommen sind. Ich würde sagen 10, 15, 20.000, die da relativ gefasst, ruhig gelaufen sind zu dem Apartmenthaus, in dem Mireille Knoll ermordet wurde. Und das ist auch eben was anderes. Ich glaube, dass das mittlerweile stärker im allgemeinen französischen Bewusstsein ist, ohne dass es unentwegt thematisiert wird. Also ich glaube, man nimmt diese Ängste der jüdischen Bevölkerung durchaus wahr.
Unter den französischen Juden ist der Schock natürlich riesig. Eine Gesprächspartnerin sagte mir, wie wollen Sie sich vor so etwas schützen? Ein Nachbarn, den man seit Jahrzehnten kennt, wird zum Mörder und Täter. Was plant denn die Regierung angesichts einer so schwierigen Entwicklung an Maßnahmen? Die jüdischen Einrichtungen sind schon optimal geschützt, weshalb ja die Angriffe auf jüdische Einrichtungen auch zurückgegangen sind. Was will die Regierung jetzt machen?
Die Maßnahmen auf jüdische Menschen, einzelne jüdische Menschen, die eben nicht so brachial geschützt werden können, haben zugenommen. Also die Regierung versucht tatsächlich, alles, was Radikalisierung fördern kann, zu unterbinden. Also es gibt jetzt auch deutlich mehr Moscheen, in denen radikale Salafisten predigen, die noch stärker unter die Lupe genommen werden, die geschlossen werden. Also da versucht man sehr, sehr stark einzugreifen, weil diese Islamisten ja einfach alle angreifen, Juden und Nichtjuden und zum Teil auch noch ihre muslimischen Mitbürger. Also damit, mit diesen Maßnahmen erhofft sich die französische Regierung, den Antisemitismus einzugrenzen, was vermutlich, es wird wahrscheinlich noch sehr lange dauern.
Der Mord an Mireille Knoll und die Folgen aus Paris war das, Barbara Kostolnik. Wir schauen gleich nach Leer in Ostfriesland, wo sich Schüler engagieren für ein würdiges Gedenken am Standort der früheren Synagoge. Im Anschluss an unsere Sendung wird Annette Böckler aus Zürich den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Die britische Labour Party und ihr Chef Jeremy Corbyn sehen sich immer breiterer Kritik wegen antisemitischer Äußerungen von Parteimitgliedern ausgesetzt. Einer der größten privaten Unterstützer, David Gerrard, ist nun aus der Partei ausgetreten. Er hatte Labour in den vergangenen 15 Jahren etwa 1,5 Millionen britische Pfund gespendet. Die Parteiführung habe nicht angemessen auf die offenkundigsten Handlungen des Antisemitismus reagiert, begründete Gerrard seinen Schritt. Der Partei wird schon seit längerem vorgeworfen, nicht stringent genug gegen Mitglieder vorzugehen, die etwa den Holocaust leugnen. Jüdische Organisationen werfen auch Corbyn antisemitische Tendenzen und freundschaftliche Kontakte zu Terrororganisationen wie der palästinensischen Hamas vor. Erst kürzlich kam es zu Protesten jüdischer Gruppen vor dem Londoner Parlament. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat die Schaffung einer Einrichtung vorgeschlagen, die antisemitische Vorfälle rasch und ohne viele Hürden erfasst. Er wünsche sich ein niedrigschwelliges Angebot zu diesem Thema, sagte Schuster. Zuvor hatte der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Volker Kauder, eine Meldepflicht für antisemitische Vorfälle an Schulen gefordert. Es sei wichtig, belastbare Angaben über das Ausmaß des Antisemitismus und dessen Ursachen zu bekommen, damit die Kultusminister der Länder auch schulübergreifende Maßnahmen in Betracht ziehen könnten, so Kauder. In den Schulen müsse jeder Einzelfall konsequent geahndet werden. Kauder warnte zugleich davor, das Thema Intoleranz auf die Bekämpfung von Antisemitismus zu reduzieren. Anlass für den Vorstoß war der Fall einer Berliner Schülerin, die wegen ihrer jüdischen Abstammung an einer Grundschule bedroht wurde. Muslimische Schüler sollen dort auch andere Kinder beschimpft und eingeschüchtert haben, weil sie nicht an Allah glauben. Die niedersächsische Landesregierung von Ministerpräsident Stefan Weil begrüßt die Idee, einen Antisemitismusbeauftragten für das Bundesland zu ernennen. In einer Erklärung hieß es, die Vor- und die Nachteile eines solchen Schrittes sollten jetzt abgewogen und mit den jüdischen Gemeinden, aber auch mit anderen gesellschaftlichen Gruppen diskutiert werden. Die Rufe nach Antisemitismusbeauftragten bei Bund und Ländern waren nach den jüngsten judenfeindlichen Vorfällen in Deutschland laut geworden. Eine neue Wanderausstellung widmet sich persönlichen Eindrücken aus dem Leben europäischer Juden im Jahr 1938. Die Schau unter dem Titel 1938 Project – Posts from the Past wird erstmals ab Montag im Alva Alto Kulturhaus in Wolfsburg zu sehen sein, wie das Leo-Beck-Institut in Berlin ankündigte. Gezeigt werden Briefe, Tagebücher und Fotografien von deutschsprachigen Juden. 1938 gilt als das Jahr, in dem im Deutschen Reich der körperliche Angriff auf das Leben von Juden einsetzte. Die Ausstellung ist bis zum 1. Mai in Wolfsburg zu sehen. Weitere Stationen sind Braunschweig, Salzgitter und Bielefeld. Soweit die Meldungen.
Seit dem 17. Jahrhundert lebten Juden in der ostfriesischen Kleinstadt Leer. Bis 1938 gab es eine Gemeinde und eine Synagoge. Seit den 1980er Jahren versuchten Bürger, eine würdige Form des Gedenkens zu finden. Doch der ehemalige Standort der Synagoge präsentiert sich auch heute in einem erbärmlichen Zustand. Jetzt soll mit Nachdruck für eine Verbesserung der Situation gesorgt werden. Gerhard Snietja hat nachgefragt.
Er ist nie wieder aufgebaut worden, der schmucke Kuppelbau der Leeraner Synagoge am Rand des Stadtzentrums. Eine jüdische Gemeinde hat sich in Leer nicht wieder angesiedelt. Für einen Gedenkort an demselben Platz machen sich seit einiger Zeit andere stark, zum Beispiel der Präsident der evangelisch-reformierten Kirche, Martin Heimbucher. Es tue richtig weh, sagt er, was dem Gotteshaus in der Folge der Zerstörung im November 1938 alles angetan wurde.
Dass bald nach der Synagogenbrandnacht diese Stelle genau in der unwürdigsten Weise hergerichtet wurde, nämlich mit irgendeiner Autowerkstätte oder Kohlenhandlung oder sonst irgendwas. Jedenfalls etwas, was diesen heiligen Ort, der es doch war, richtig zunichte und unkenntlich machen sollte.
Das Gelände gehört mittlerweile einem Unternehmer aus dem Emsland, der es seit vielen Jahren ungenutzt liegen lässt. Hinter hässlichen Sicherheitsdrahtzäunen sieht man die heruntergekommene Ruine einer Tankstelle, ein leerstehendes Werkstattgebäude, eine stillgelegte Autowaschanlage. Irgendwo dazwischen erhebt sich noch ein winziger Rest der Grenzmauer, die einst die Synagoge umgab. Eine Gedenkstätte, die aus einigen Stelen in einer kleinen Grünanlage besteht, befindet sich zwar schräg gegenüber, aber an den eigentlichen Synagogenort erinnert nur eine Tafel an der schäbigen Außenwand des verfallenden Werkstattgebäudes. Unwürdig, findet das Kirchenpräsident Heimbucher, gerade weil die Stadt Leer ansonsten ihre Hausaufgaben gründlich erledigt habe. Die unrühmliche Geschichte des Pogroms in Leer ist längst bis ins Detail dokumentiert.
Dass es nicht irgendwelche anonymen Leute aus der Umgebung waren, sondern dass es der damalige Bürgermeister der Stadt höchstpersönlich war, der das Feuer gelegt hat.
Vielleicht würden die Ereignisse dennoch irgendwann vergessen, wäre da nicht eine Person, die seit Jahren den Schülern der Umgegend aus erster Hand berichten kann und damit die Botschaft in die Hände einer neuen Generation legt. Albrecht Weinberg, Sohn einer jüdischen Familie in Rauderfehn bei Leer. Er überlebte als junger Mann die Haft in Auschwitz und Bergen-Belsen und er kehrte nach dem Krieg in die Region zurück. Der jetzt 93-Jährige wohnt in Leer. Auch wenn seine Gesundheit nicht mehr die beste ist, stellt er sich mindestens einmal im Jahr einem ganzen 10. oder 11. Schülerjahrgang, erzählt aus seinem Leben und beantwortet Fragen. Die Schüler sind beeindruckt.
Gerade hier haben wir echt was fürs Leben gelernt. Gerade wir Jugendlichen werden halt viel zu wenig an sowas rangebracht. Und deswegen war es wirklich eine tolle Erfahrung, dass der Geschichtsunterricht bei uns anders abläuft.
Der Weinbergs Geschichte berührt einen dann nochmal persönlich sehr, finde ich. Wo ich dabei war, habe ich auch ehrlich gesagt eine Träne vergossen. Also es berührt einen extrem.
Dass auch schon Kinder diese Einstellung verfolgt haben und er zum Beispiel auch ausgelacht wurde. Und das kann man sich jetzt heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass sowas überhaupt passiert und auch Kinder schon sowas vertreten.
Aus der authentischen Information und einer grundlegenden Beschäftigung mit der lokalen Geschichte ging unlängst eine Resolution hervor, für die die Schüler beachtliche 2100 Unterschriften gesammelt haben. Sie wollen, dass die Stadt Leer auf eine würdige Gedenkstätte am ehemaligen Standort der Synagoge hinwirkt. Ganz so einfach wird es nicht sein, sagt Wolfgang Kellner, der nach der Jahrtausendwende 14 Jahre lang als Bürgermeister von Leer dasselbe Ziel im Auge hatte.
Die kleinste Lösung wäre sicher, die Gedenkstätte dorthin zu verlagern, auf den Originalplatz der Synagoge.
Und sogar diese kleinste Lösung wäre vom guten Willen des privaten Eigentümers abhängig, der bisher keine Bereitschaft zu einem solchen Projekt erkennen lässt. Noch unwahrscheinlicher ist offenbar die große Lösung, die Errichtung einer Begegnungsstätte am Ort der früheren Synagoge. Ex-Bürgermeister Wolfgang Kellner, der schon seit langem Vorsitzender der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Ostfriesland ist, findet aber einen anderen Aspekt der aktuellen Entwicklung äußerst bemerkenswert.
Dass jetzt ganz junge Leute sich auch dieses Themas bemächtigen, das finde ich auch ganz toll. Denn wir fühlen uns manchmal als Ältere ganz allein und sagen, wie können wir junge Leute motivieren, das fortzuführen.
Und das ist schon jetzt gelungen. Mehrere Schülerjahrgänge haben sich intensiv mit der jüdischen Geschichte ihrer Region auseinandergesetzt und daraus eine politische Aktion in Form ihrer Resolution entwickelt. Ob sie eine würdige Gedenkstätte am historischen Ort durchsetzen können, das ist noch völlig unklar. Aber sie halten das Gedenken wach.
Schülerinnen und Schüler engagieren sich für einen würdigen Gedenkort im ostfriesischen Leer. Ein Beitrag von Gerhard Snietja. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Annette Böckler aus Zürich. Es spricht Andrea Heusinger.
Heute ist der 7. Tag Pessach, der eigentlich wichtige Teil des Festes, der Höhepunkt von Pessach. Wir erinnern uns am 7. Tag Pessach an den Durchzug durch das Schilfmeer. Eine Szene, die oft in Filmen und auf Gemälden dargestellt wurde. Doch der für das Judentum wichtige Moment geschieht nach diesem Durchzug. Da geschah die Geburt des jüdischen Volkes, die Annahme der Herrschaft Gottes. Damals, nach dem Durchzug durchs Meer, sangen Mosche, Mirjam und die Kinder Israels: Wer ist unter den Mächten, o Ewiger wie du? Und der Ewige wird immer und ewig regieren. Dies ist das Bekenntnis zu Gott als Regent. Es ist das dankbare, freie Bekenntnis dazu, nun den Geboten Gottes zu folgen. Vor dem Durchzug durchs Schilfmeer war Pharao der Regent. Pharao steht in der Tora nicht für einen bestimmten irdischen antiken Herrscher. Er bleibt namenlos. Der Begriff Pharao ist in der Tora nur ein Platzhalter für alle in einer bestimmten Art und Weise Mächtigen und Herrschenden. Wer Pharao diente, musste tun, was er wollte. Es gab Aufseher, die dafür sorgten, dass dies geschah. Wer Pharao dient, ist einer Willkür ausgesetzt. Nach der Akklamation »Der Ewige wird immer und ewig regieren« erhält die Gruppe der durch das Schilfmeer gezogenen ein neues Regelwerk des Ewigen. Dieses Regelwerk schafft eine Volksgemeinschaft. Erwähnt man im 21. Jahrhundert das Wort Religion, kann man oft meinen, Gott sei nur ein anderer Name für Pharao. Nächsten Monat, am 5. Mai, jährt sich zum 200. Mal der Geburtstag von Karl Marx, der ja bekanntlich meinte, Religion sei Opium für das Volk. Schaut man sich die Texte an, die am 7. Tag Pessach gelesen werden, wird zumindest eines klar. Gott ist gerade nicht ein neuer Pharao. Gott ist ganz anders. Aber wie ist Gottes Herrschaft? An dem Regelwerk dieses neuen Herrschers, der Tora, kann man erkennen, welche Maßstäbe nun bei Gott gelten sollen. Es ist in allem das Gegenteil von den Regeln des Pharao. Barmherzigkeit wird in der Tora ganz oben angestellt. Schwache werden nicht ausgenutzt, sondern geschützt. In 50 Tagen feiern wir das nächste Fest, Shavuot, an dem wir die Gabe der Tora feiern werden. Bis dahin zählen wir nun die Tage. Der Auszug aus Ägypten wird erst mit der Tora besiegelt. Chag Sameach, frohe Festtage und Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Annette Böckler aus Zürich. Es sprach Andrea Heusinger.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.